Die Nacht war ruhig und wolkenlos. Eine Nacht, in der Gott in seinem herrlichen Himmel sehr präsent zu sein schien. Der Mann hielt einen letzten Moment inne, angesichts der Ungeheuerlichkeit der Zerstörung, die er gleich entfesseln würde, und der Toten, die es bedauerlicherweise geben würde. Auch in diesem Punkt lagen die Profiler falsch. Er war kein Soziopath. Er empfand sehr wohl Empathie. Er hatte keinen Spaß am Töten. Außerdem machte er sich keine Illusionen, dass die Menschen, die gleich ihr Leben verlieren würden, irgendeine Verantwortung für die Existenz des Staudamms trugen. Die meisten von ihnen waren 1970, als er errichtet worden war, noch nicht einmal auf der Welt gewesen. Sie hatten einfach das Pech, in der Nacht seiner Zerstörung vor Ort zu sein. Ihm war bewusst, dass die Staudammarbeiter ihren Job vor allem deswegen machten, weil der Lohn stimmte. Als er frisch aus Yale gekommen war, hatte er sich eine Zeit lang treiben lassen und ähnliche Jobs angenommen. Doch was getan werden musste, konnte er nun einmal nicht tun, ohne dabei Menschenleben zu opfern. Der Mann senkte den Kopf und murmelte ein Stoßgebet. »Gott, vergib mir!« Dann bewegten seine Finger den rechten Steuerhebel und schickten die Drohne in einen steilen, meisterhaft kontrollierten Sturzflug. Er spürte den Adrenalinstoß, der jedes Mal mit dem Wissen einherging, dass es wirklich passieren würde, gepaart mit dem schuldbewussten Stolz, seine Kreation endlich mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde fliegen zu sehen. Jedes zusätzliche Kilogramm Gewicht beeinträchtigte die Flugeigenschaften und verringerte die Geschwindigkeit. Er hatte Jahre gebraucht, um Drohnen zu konzipieren, die mit einer so schweren Sprengladung so schnell fliegen konnten. Der Jeep hatte die Mitte der Mauerkrone erreicht, als er plötzlich anhielt. Hatte der Fahrer etwas gehört? Das war unwahrscheinlich, und außerdem war es ohnehin zu spät. Es sei denn, er war Scharfschütze und geistesgegenwärtig genug, um innerhalb von 2 Sekunden einen Schuss abzufeuern. Wahrscheinlicher war, dass der Wachposten auf halber Strecke angehalten hatte, um eine Zigarette zu rauchen und die mondhelle Aussicht zu bewundern, so wie es auch der Mann selbst zuvor getan hatte. Eingerahmt von der Schlucht, vor dem Hintergrund des gewaltigen, dunklen Monolithen der riesigen Betonmauer, platzte ein silberner Wasserstrahl aus einer Überlaufklappe und stürzte 120 Meter tief hinunter in den glänzenden Stausee. Aber nichts passierte. Die Zeit stand still. Der Mann war sich sicher, dass irgendetwas schiefgelaufen sein musste. Wenn die Sprengvorrichtung nicht explodierte, würden sie die Drohne und die Bombe in die Hände bekommen. Damit würde er ihnen jede Menge Hinweise liefern. Der Mann geriet in Panik. Er dachte an Sharon, Kim und Gus und was mit ihnen geschehen würde, wenn sie ihn erwischten. Das Einzige, was er für sie tun konnte, war, ihnen den Albtraum eines Prozesses zu ersparen. Deshalb trug er stets eine Selbstmordpille bei sich. Er sah die Explosion, bevor er sie hörte. Eine Feuersbrunst verhüllte die stromabwärts gerichtete Seite des Staudamms von oben bis unten. Ein markerschütternder Knall, eine heftige Schallwelle dröhnte durch die Schlucht. Der Staudamm stürzte nicht sofort in sich zusammen, doch damit hatte der Mann auch nicht gerechnet. Der Angriff auf das World Trade Center hatte mit erschreckender Klarheit gezeigt, dass eine Explosion ihr Ziel nicht unbedingt sofort zerstören musste. Sie brauchte nur ausreichende strukturelle Schäden zu verursachen. Dann vollendeten Gewicht, Druck und Schwerkraft das Werk der Zerstörung.